Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Montag, der 18. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Ist Iglo eigentlich an der Börse und wer profitiert davon, dass Chanel einen eigenen Buchclub hat? Diese und viele weitere Fragen klären wir jetzt im Podcast. Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/oaws vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. Freitag war kein guter Börsentag, der Bitcoin ist ja schon Donnerstagnacht abgeschmiert und liegt immer noch bei nur $67.000 und der S&P 500 hat die 2. Woche in Folge mit einem Verlust beendet. Das könnte unter anderem an Daten liegen, die schon am Donnerstag rausgekommen sind, und zwar sind die Erzeugerpreise in den USA im Februar stärker gestiegen als erwartet und das ist immerhin ein wichtiger Inflationsindikator. Und hohe Inflation bedeutet eben, dass die Zinsen wahrscheinlich auch hoch bleiben, was an der Börse nicht so gut ankommt. Hohe Zinsen sind wiederum auch ein Faktor, der Immobilienaktien schadet, die ja meistens sehr hohe Schulden haben. Dass die Aktie von Vonovia am Freitag um die 10% abgeschmiert ist, hat aber einen anderen Grund, nämlich die neuen Jahreszahlen. Wegen den Problemen am Immobilienmarkt musste Vonovia letztes Jahr, genau wie alle anderen Immofirmen, den Wert seiner Immobilien abschreiben. Und das nicht zu knapp. Die Firma musste den Wert der Immobilien nämlich um 11 Milliarden Euro senken. Nur zur Erinnerung, ganz Vonovia ist nur 20 Milliarden wert. Das klingt jetzt erstmal schlimm, allerdings machen das gerade wie gesagt alle Immofirmen und die Börse hat das natürlich auch schon erwartet. Außerdem ist die Abwertung erstmal nur ein bilanzielles Thema. Vonovia hat also nicht wirklich 11 Milliarden verloren oder irgendwohin überwiesen, die Firma denkt einfach nur, dass die eigenen Immobilien weniger wert sind. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viel Geld die Firma mit dem Vermietungsgeschäft letztes Jahr verdient hat und davon die Investitionen in Immobilien und die Instandhaltung abzieht, bleiben 1,1 Milliarden Euro an freiem Cashflow über. Und genau daher kommt eben auch die Enttäuschung am Freitag. Vonovia hat zwar durch die Abwertung der Immobilien letztes Jahr einen großen Verlust in der Bilanz stehen, in der Realität hat die Firma aber Geld verdient und von dem Geld wollen Investoren natürlich was abhaben. Das dürfen sie auch, aber Vonovia will die Dividende dieses Jahr nur um 5% anheben, Analysten haben eher mit 10% gerechnet. Übrigens hatte Vonovia nicht die einzige Dividendenenttäuschung, der Agrar- und Mischkonzern BayWa hat seine Dividende aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage nämlich komplett gestrichen und 10% verloren. Abgesehen von den ganzen Dividendenthemen war am Freitag der Tag der verlorenen Rechtsstreits. Am härtesten hat es den 40 Milliarden Dollar schweren Konsumgütergiganten Reckitt getroffen, der um die 15% verloren hat. Reckitt steckt hinter Marken wie Airwick, Calgon, Clarasil, Durex, Vanish und eben auch der Babynahrung Enfamil. Genau wegen der hat Reckitt in letzter Zeit aber einige Klagen bekommen, weil die Nahrung angeblich zu einer bestimmten Krankheit bei sehr kleinen Frühgeborenen führen kann, die schlimmstenfalls tödlich endet. Und ein US-Gericht hat Reckitt am Freitag dazu aufgefordert, einer betroffenen Mutter 60 Millionen Dollar an Schadensersatz zu zahlen. Die 60 Mio an sich wären für die Firma zwar kein Problem, aber es könnten noch weitere Urteile folgen. Übrigens fechtet Reckitt das Ganze an und glaubt nicht, dass die Babynahrung zu der Erkrankung führt. Und zum Abschluss habe ich mich schon öfter gefragt, was eigentlich passiert, wenn CEOs bei den ganzen Investorenpräsentationen nicht die Wahrheit sagen. Die Antwort gab es am Freitag von Apple, sie müssen 490 Millionen Dollar zahlen. Und zwar hat Tim Cook im November 2018 in einem Analystencall erzählt, dass die iPhone-Umsätze in einigen Ländern wie der Türkei, Indien oder Brasilien schwach waren, er aber China nicht dazu zählen würde, weil sich das Business dort sehr stark entwickelt. Anfang Januar 2019 hat Apple dann gesagt, dass das China-Geschäft Schwierigkeiten hat und man die eigene Umsatzprognose senken muss. Damals haben einige Investoren Tim Cook bzw. Apple verklagt, weil er von den Schwierigkeiten im November eigentlich schon wissen musste. Jedenfalls hat sich Apple jetzt mit den Klägern geeinigt und wird ihnen 490 Millionen Dollar zahlen. Für Apple ist das ohnehin keine große Summe. Spannend ist aber, dass Apple sich nicht schuldig bekannt hat, sondern die Summe angeblich nur zahlt, um einen kostspieligen Gerichtsprozess zu umgehen. Ob der wirklich 490 Millionen Dollar gekostet hätte, wage ich aber mal zu bezweifeln. Jetzt gibt's ganz viele Kindheitserinnerungen mit unserem Experten für deutsche Aktien und übrigens dem besten Koch im Team, Christoph Damm.
Ich habe euch letzte Woche was zur Froster-Aktie erzählt. Dabei habe ich auch gesagt, dass es falsch wäre, Froster nur auf den Wettkampf um die besten Fischstäbchen mit Iglo zu reduzieren. Das war dann auch der Moment, in dem ich mal nachgeschaut habe, ob man überhaupt in Iglo investieren kann. Das kann man, wenn auch nicht direkt, aber der Reihe nach. Iglo gehörte bis 2006 dem Konsumgüterhersteller Unilever. Er verkaufte Iglo dann in dem Jahr für 1,7 Milliarden Euro an den Private Equity Konzern Permira, der die Marke bis 2015 behalten hat. Dann verkaufte er sie weiter für 2,6 Milliarden Euro an den britischen Nahrungsmittelkonzern Nomad Foods. Dazu gehört Iglo auch heute. Der Konzern ist an der Börse rund 3 Milliarden Dollar wert und machte 2023 einen Umsatz von rund 3 Milliarden Dollar. 40% davon macht die Firma mit Fischprodukten, die überwiegend von Iglo stammen. Dabei tritt Iglo bekanntermaßen in Deutschland und Österreich auch unter der Marke auf. Doch die Fischstäbchen und andere Produkte werden beispielsweise in Irland und dem Vereinigten Königreich unter der Marke Bird's Eye vertrieben. In Ländern wie beispielsweise Italien, Frankreich, Spanien, Norwegen, Schweden oder der Schweiz firmieren die Produkte unter der Marke Findus. Übrigens hat der Kater von Patterson und Findus seinen Namen von den Erbsen dieser Marke. Es gehören auch noch weitere kleine Marken zu Nomad Foods, wie beispielsweise die Eishersteller Fricom oder Ledo, die in Serbien bzw. Kroatien aktiv sind, oder der Tiefkühlpizza-Produzent Goodfellas. Neben den erwähnten 40% vom Umsatz, der von Fischgerichten kommt, stammen 20% von Gemüse und 10% von Fertiggerichten. Der Rest verteilt sich auf die anderen Angebote. Wie bei Nahrungsherstellern üblich, wächst auch Nomad Foods nicht sehr schnell, dafür konstant. In den vergangenen 5 Jahren ist die Firma im Schnitt um die 7% gewachsen. In diesem Jahr sollen es 3-4% sein. Dabei will Nomad Foods nicht nur durch Preiserhöhungen, sondern auch durch mehr verkauftes Volumen wachsen. Die Aktie hat auf Sicht von einem Jahr etwa 5% zugelegt und wird mit dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Das ist deutlich günstiger als Lebensmittelaktien wie Unilever oder Nestlé, die eher bei 20 liegen. Aber der Konzern hat auch um die 2 Milliarden Dollar Schulden.
Fisch, 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 Fischstäbchen mit Mayo. Fisch, 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 Fischstäbchen mit Mayo. Fisch, 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 Fischstäbchen mit Mayo. Innen ist der Whip brown, außen weiß, das ist nice.
Nach dem literarischen Meisterwerk von Moneyboy machen wir gleich mit Literatur weiter. Denn immer mehr Influencer bringen eigene Bücher raus. Auf TikTok gibt's riesige Buchkanäle unter dem Hashtag BookTok und 2022 wurden in England so viele physische Bücher verkauft wie noch nie. Das geht sogar so weit, dass ganz viele Influencer und sogar Dior und Chanel eigene Buchclubs haben. Bei Chanel sind das wirklich die klassischen Buchclubs, die man sonst von öffentlich-rechtlichen Sendern kennt. Die Firma strahlt also auf YouTube stundenlange Diskussionen über bestimmte Bücher aus. Und es geht sogar noch absurder, laut Architectural Digest ist Bookshelf Wealth der erste große Designtrend von 2024. Viele Bücher zu haben ist also auch wichtig, wenn man sie gar nicht liest. Bleibt die Frage, wer von dem ganzen Trend an der Börse profitiert. Da gibt es zum Beispiel Buchdruckereien wie die Kollegen von Quad, aber der Buchdruck ist bei denen meistens nur ein kleiner Teil vom Business, dazu kommen dann Magazine, Werbung und so weiter. Der größte Buchverlag der Welt wiederum war laut Statista 2022 die britische RELX Group und die ist tatsächlich 80 Milliarden Dollar wert. Aber das ist vor allem ein Wissenschaftsverlag, zu dem zum Beispiel Elsevier gehört und auch die meisten anderen Verlage an der Börse verdienen große Teile ihres Geldes mit Sachbüchern. Glücklicherweise gibt es aber einige Ausnahmen. Über den Harry Potter Verlag Bloomsbury habe ich hier Mitte 2022 schon mal gesprochen und seitdem hat die Aktie um die 50% zugelegt. Außerdem ist die Firma weiter schuldenfrei, wächst solide und hat um die 3% Dividendenrendite. Mit 500 Millionen Euro Börsenwert ist die Firma aber auch relativ klein. Noch kleiner sind die Kollegen von Bastei Lübbe, die nur 80 Millionen wert sind, in letzter Zeit aber auch ziemlich erfolgreich waren und unter anderem das Buch von Dirk Rossmann verlegt haben. Übrigens kauft Rossmann bei der Firma immer mehr Anteile. Als Christoph sie letzten September analysiert hat, haben ihm 15% gehört, mittlerweile sind es 20. Einen potenziellen Buchprofiteur, den wir hier noch nie hatten, habe ich aber auch noch dabei. Die französische Firma Lagardère ist mit 3 Milliarden Euro Börsenwert und 8 Milliarden Umsatz deutlich größer als Bloomsbury. Fairerweise kommen um die 60% vom Umsatz, aber vom Geschäft als Reiseeinzelhändler. Zur Firma gehören nämlich die Stores von Relay, die man vom Flughafen oder Bahnhof kennt. Damit bleiben immer noch 3 Milliarden Euro an Buchumsätzen, was die Firma zum größten Verleger in Frankreich, dem zweitgrößten in England und dem viertgrößten in den USA macht. Bekannt ist dabei vor allem die Verlagsgruppe Hachette, die zig kleinere Unterverlage hat. Mit dem Zehnfachen des Gewinns ist die Bewertung auch relativ günstig, aber man kauft mit Lagardère eben nicht nur das Buchbusiness, sondern auch Relay.
It's one of the oldest bookshops in our capital, built in 1797. As part of the Dior Booktote Club, I'd like to welcome you inside.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.